Schriftlesung aus Johannes 1. Von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Er, das Wort, gehörte zu Gott. Und er, das Wort, war Gott in allem gleich. Dieses Wort gehörte von Anfang an zu Gott. Durch dieses Wort wurde alles geschaffen. Und nichts, was geschaffen ist, ist ohne dieses Wort entstanden. Er, das Wort, war zugleich das Leben in Person. Und dieses Leben bedeutete das Licht für die Menschen. Das Licht leuchtet in der Dunkelheit, und die Dunkelheit konnte es nicht überwältigen. Er, der das Wort ist, war das wahre Licht. Es ist in diese Welt gekommen und leuchtet für alle Menschen. Er, das Wort, war schon immer in dieser Welt. Diese Welt ist ja durch ihn entstanden. Aber sie erkannte ihn nicht. Er kam in seine eigene Schöpfung, aber die Menschen, die er geschaffen hatte, nahmen ihn nicht auf. Aber wer sich ihm öffnete, denen verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind alle, die glauben, dass er im Auftrag Gottes handelt. Kinder Gottes wurden sie nicht durch ihre natürliche Geburt, auch nicht, weil ein Mensch es wollte oder weil sie einen Mann zum Vater haben. Kinder Gottes wurden sie allein dadurch, dass Gott ihnen das wahre Leben schenkt. Er, das Wort, wurde ein Mensch. Er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Aus seinem Reichtum hat er uns beschenkt, mit der Gnade, die von Gott kommt. Durch Mose hat Gott uns das Gesetz gegeben, aber in Jesus Christus ist uns Gott selbst begegnet, mit seiner ganzen Gnade und Wahrheit. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen, nur der eine, der selbst Gott und Stellvertreter des Vaters ist. Er hat uns über ihn Auskunft gegeben. Soweit mal ein Text, der so ein bisschen kryptisch daherkommt, der sich immer wieder auch um die gleichen Formulierungen dreht. Ich werde nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Ein Text, der irgendwie sehr intellektuell daherkommt und sehr vergeistigt, aber der irgendwo auch was von Begeisterung hat. Wenn da jemand sagt, wir sind Gott begegnet und wir haben Gottes Gnade und Wahrheit gesehen. Aus seinem Reichtum hat er uns beschenkt mit der Gnade, die von Gott kommt. Dann schreibt da jemand, der nicht nur irgendwie intellektuell über Gott nachdenkt, sondern jemand, der begeistert ist von diesem Gott. Und deswegen wollen wir jetzt auch eine Zeit haben, in der wir Gott anbeten. Uns vielleicht klar machen, was dieser Gott in Jesus für uns bedeutet und wo wir ihn verehren und groß machen. Ja, die Feiertage liegen jetzt fast schon hinter uns. Kommende Woche, 6. Januar, gibt's noch den Dreikönigstag. Auf Evangelisch heißt er übrigens Epiphanias, das Erscheinen des Herrn. Aber dann, spätestens dann, ist rum. Die Kinder haben Ende der Woche dann Ende der Schulferien und dann geht's wieder los. Bald schon werden die Weihnachtsbäume auf IKEA aus den Wohnungen geworfen. Auf IKEA Deutsch heißt es ja Knüt. Und alles wird wieder umgestellt auf Normalbetrieb und Normaldekoration. Auch im Gottesdienst wird es so sein. Ich vermute, ich weiß nicht, ob der Ole da ist, der das genau weiß. Da ist er, Ole, wann wird der Weihnachtsbaum hier verschwinden? Aha, wahrscheinlich im Laufe der Woche. Dann gibt's hier auch keinen Stern mehr, keinen Adventskranz, keine Krippe und keinen Weihnachtsbaum mehr. Es könnte sein, dass es dem einen oder anderen gar nicht unrecht ist, dass es dann wieder mal rum ist. Vielleicht hat manch einer so seine Schwierigkeiten mit Weihnachten. Vielleicht stolpert manch einer über diese seltsame Geschichte vom Kind in der Krippe und von der Jungfrauengeburt. die uns das Matthäusevangelium und das Lukasevangelium erzählen. Die Menschwerdung Gottes in Christus, wie das theologisch dann irgendwie ausgedrückt wird, schreien intellektuell gesehen schon irgendwie eine ziemlich große Herausforderung und für manche auch eine große Zumutung. Der große Gott, der unendliche, unfassbare, der außerhalb unserer Welt steht, der Himmel und Erde gemacht hat und den ganzen Kosmos, der soll ein schreiendes kleines Baby sein. Der Herr über Raum und Zeit soll irgendwo in einem Kaff in der Antike gelebt haben. Gott in Windeln, auf Hilfe angewiesen. Das passt doch nicht wirklich zusammen. Das geht doch irgendwie nicht. Für alle, denen es so geht, dass sie sich daran stören, gibt es zwei gute Nachrichten. Die erste: Man kann die Gottessohnschaft Jesu auch glauben ohne das Kind in der Krippe. Es gab Gemeinden, die hatten nur das Johannesevangelium und dort gibt's kein Kind in der Krippe und kein Stall und kein Esel. Und trotzdem steckt da was drin von dem, dass Jesus Gottes Sohn ist. Natürlich ein bisschen intellektueller formuliert und ohne diese Details aus dem Stall, weniger anschaulich, eher metaphorisch, aber gehaltvoll formuliert. Er, das Wort, wurde ein Mensch. Er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinen einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Vielleicht ist das eher eine Sprache für denkende Menschen, vielleicht eher eine Sprache, mit der ihr als Erwachsene was anfangen könnt. Das Wort Gottes, das Mensch wird, oder was da drumherum dann alles noch steht, das Licht, das die Finsternis der Welt erleuchtet, die Herrlichkeit aus Gottes Welt, die in unserer Welt aufscheint, voller Gnade und Wahrheit. Und noch ein zweiter Trost für alle, die Mühe haben mit dem Gotteskind in der Krippe. Wenn manch einer von euch ganz heimlich, still und leise Zweifel an der Weihnachtserzählung hat, dann ist er absolut nicht allein. Schon im ersten Jahrhundert gab es einen kräftigen Streit darüber, ob das alles so stimmig ist, ob das authentisch und echt ist, was da erzählt wird. Ende des ersten Jahrhunderts gab es jedenfalls innerhalb der christlichen Gemeinden Stimmen, die lautstark ihre Zweifel an der Gottessohnschaft Jesu ausgesprochen haben. Jesus, haben sie gesagt, der ist nicht unwichtig, überhaupt nicht. Aber der Kram um seine angeblich wundersame Geburt, das ist alles Erfindung, Mythologisierung. Und dann diese Geschichte mit seinem Tod und mit der Auferstehung, das passt auch nicht wirklich, kann man sich nicht vorstellen. Gott kann nämlich nicht einfach als Verbrecher am Kreuz sterben. Das ist unvernünftig und letztlich ist es irgendwie auch undenkbar. Es kommt allein auf die Lehre Jesu an, das, was Jesus gesagt hat. Jesus war für diese Leute, die heute Gnostiker genannt werden, er war für die nichts anderes wie ein von Gott inspirierter Weisheitslehrer. Sowas wie die Propheten im Alten Testament oder sowas wie Buddha im Buddhismus. Gott hat diesen Mensch Jesus als sein Sprachrohr benutzt, um den Menschen in dieser unguten, unperfekten Welt die Erleuchtung zu bringen, so Botschaft aus der reinen geistlichen Welt Gottes. Wer denn ebenfalls von Gottes Geist berührt und erfüllt ist, der kann diese Botschaft von Jesus her empfangen und kann kapieren, um was es Gott eigentlich geht und wie Gott ist. Und dann ist er erleuchtet, erlöst und irgendwie schon halb im Himmel. So jedenfalls haben sich diese Gnostiker gefühlt. Sie waren gar nicht so sehr interessiert am ganz normalen, wirklichen Leben, wie man als Christ so den Alltag verbringt. Sie waren nicht daran interessiert, wie man mitbaut an Gottes Reich in dieser Welt und im Hier und Jetzt, in den irdischen Niederungen. Für sie ging es einfach nur um das richtige Verstehen und Ergreifen dieser Heilsbotschaft, die Jesus gebracht hat. Und für sich selber haben sie in Anspruch genommen, dass sie diejenigen sind, die wahre Erkenntnis haben und dass sie sowas wie die Blicker Gottes sind, die Erleuchteten, die den Zugang zur geistigen Ewigkeitswelt Gottes haben. Sie haben sich Gott dann auch eher wie Wort und Licht und irgendwie so metaphysisch vorgestellt, nicht als Person. Der oder die Schreiber des Johannesevangeliums, das im letzten Jahrzehnt des ersten Jahrhunderts entstanden ist, als letztes Evangelium, man weiß gar nicht so genau, wer es geschrieben hat, die standen irgendwie diesen Gnostikern nahe. Zumindest was die Sprache und den intellektuellen Anspruch angeht. Dass Gott vor unserer Welt war, dass er nicht physisch beschrieben wird mit Körper oder mit Bart oder was weiß ich, sondern als Wort, das hat in das Konzept der Gnostiker gepasst. Dass Gott Licht und Herrlichkeit auf die gar nicht göttliche dunkle Erde bringt, ebenfalls. Das Johannesevangelium und die Gnostiker, die schwammen so auf der gleichen Wellenlänge. Irgendwie so ein bisschen vergeistigt. Es deutet vieles darauf hin, dass dieses Evangelium in der Nähe dieser gnostischen Glaubensvorstellungen entstanden ist. Vielleicht war es sowas wie ein Spezialevangelium für diese Gnostiker. Aber das Johannesevangelium gibt den Gnostikern nicht einfach Recht, sondern im Gegenteil, es widerspricht denen in aller Deutlichkeit, weil es ganz klar von der Gottessohnschaft von Jesus redet. Da ist nochmal, das Wort wurde ein Mensch, er lebte unter uns, er war der Sohn, der einzige Sohn des Vaters und in diesem Mensch, Jesus, ist uns Gott begegnet mit seiner ganzen Herrlichkeit und mit Gnade und Wahrheit. Da wird in der Sprache dieser Gnostiker das Gleiche behauptet wie in den anderen drei Evangelien, dass Jesus ganz Gott ist, dass in Jesus ganz Gott ist, dass Gott wirklich Mensch geworden ist. Im ganzen Johannesevangelium wird dann Jesus in den Mittelpunkt gestellt. Jesus, der Mensch ist, aber in dem Gott gegenwärtig ist. Besonders deutlich wird es in den sogenannten Ich Bin-Worten, die in den im Johannesevangelium alle stehen. Behauptungen Jesus über sich selber. Da kommen dann diese Sätze alle her. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zu Gott außer durch mich. Ich bin die Tür zu Gott. Ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Sagt Jesus alles im Johannesevangelium. Da wird immer wieder in Bildern das Gleiche ausgedrückt, nämlich dass Jesus sagt, an mir geht kein Weg vorbei. Ich bin nicht nur ein Lautsprecher oder Bote Gottes, ich bin Gott, Gott in eurer Welt. Durch mich und nur durch mich könnt ihr bei Gott wieder ankommen. Auf mich kommt's an. Und nicht auf irgendein Verstehen, irgendeine Erkenntnis oder sonst was. Und noch mehr als auf die Lehre von Jesus kommt's drauf an, was Gott in Jesus getan hat. Davon redet Jesus auch immer wieder. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mir vertraut, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und mir vertraut, wird niemals sterben. Da taucht jetzt plötzlich die Ewigkeit auf und Jesus sagt, durch mich habt ihr Zugang zu dieser Ewigkeit. In all diesen Bibelworten und quer durch das Johannesevangelium kommt immer wieder die gleiche Denke rüber, die gleiche Botschaft. Und die heißt, Gott ist das Wahre, das Richtige, das ewige Leben. Am Anfang vor aller Zeit hat Gott alles Leben, das ihr erlebt, geschaffen. Und er hat's richtig gut gemacht. Siehe, es war sehr gut. Aber dann berichtet die Bibel die Geschichte vom Sündenfall, wo alles anders wurde. Übrigens, unser Wort Sünde kommt von dem Wort Absonderung. Der Mensch hat sich von Gott abgesondert, die Beziehung riskiert zu Gott und Gott hat sich dann von ihm abgesondert, hat ihn aus dem Paradies vertrieben. Und deshalb ist die Verbindung zum richtigen, guten, ewigen, reinen, heilen Leben kaputt gegangen. Unser Leben hat an Qualität und Quantität eingebüßt. Wir sind sterblich geworden. Und das Glück und das Gelingen im Leben ist nicht allgegenwärtig, sondern irgendwie bruchstückhaft. Unser glückliches Leben wird immer wieder gestört durch schwierige Dinge, durch böse Dinge, wie auch immer, die einfach passieren. Mal aus uns raus, mal so, dass wir sie von anderen her erleben. Unsere ganze Welt übrigens ist irgendwie gestört. In unserem Kosmos, in unserem Universum, in unserer Erde, in unserem Ökosystem läuft nicht alles rund. Und irgendwie, und das ist das Schlimme daran, kriegen wir es nicht hin, das zu reparieren, was da nicht rund läuft. Es gibt irgendwie keinen Ausweg. Wir bekommen es bei allem guten Willen, bei aller großer Sehnsucht nach heilem Leben und bei allem Fortschritt nicht hin, das perfekte, das glückliche Leben, die heile Welt, die Unsterblichkeit, weil wir von Gott abgetrennt, abgesondert sind. Und weil das wahre, volle, erfüllte Leben nur bei Gott ist. Deshalb gibt's eigentlich nur einen Weg, um das wieder in Ordnung zu bringen. Ein Weg zu Heil und Seligkeit und Unsterblichkeit und vollem Leben. Und dieser Weg muss wieder diese Verbindung zwischen Gott und den Menschen herstellen. Das Ende der Absonderung. Und weil dieser Gott weiß, dass wir das von uns aus nicht richtig hinbekommen, dass wir das nicht so gut werden können, wie es notwendig wäre. Und weil er darunter leidet, dass wir darunter leiden unter unseren Schwierigkeiten und dem, was alles passiert in unserer Welt. Und weil er da dabei nicht länger zuschauen will, wie unser Leben misslingt. Deshalb macht Gott den ersten großen Schritt und kommt in unsere Welt zu uns. Wird in Jesus Teil unserer Welt. In Jesus wird dann dieses kommt das verloren gegangene Leben wieder in Reichweite. Nochmal ein Bibelwort, auch wieder aus dem Johannesevangelium. Dort wird in Johannes 6 berichtet, wie Jesus von sich sagt, ich bin das Lebensbrot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib. Ich gebe ihn hin, damit diese Welt leben kann. Da habt ihr auch wieder diese Bewegung drin. Gott kommt vom Himmel herab zu uns und man kann wie von einem Brot von ihm essen und Anteil kriegen an diesem Leben von ihm. Und er ist gekommen, damit die ganze Welt leben kann. Da wird auch wieder der große Anspruch, Jesus mehr zu sein als nur ein Mensch oder ein Bote Gottes, formuliert. Da steckt auch eine Ankündigung versteckt drin von Jesu Tod und auch eine Deutung, dass nämlich dieser Tod sowas wird wie Nahrungsmittel, Lebensmittel für uns, damit wir leben können in Ewigkeit. Das war nicht Mainstream, als Jesus das gesagt hat. Da hat ihm keiner Beifall geklatscht und sagt, ich hab's schon immer gewusst, so ist doch. Als Jesus das gesagt hat, so wird's dann im Johannesevangelium berichtet, hat sehr kontroverse Diskussionen gegeben. Viele fanden es ziemlich anmaßend, was Jesus da von sich behauptet. Und viele sind an dem Tag enttäuscht weggegangen und wollten nichts mehr mit diesem arroganten Jesus zu tun haben. Am Schluss standen nur einige noch um ihn rum und Jesus hat sie gefragt, wollt ihr auch weggehen? Und einer davon, Petrus, hat eine Antwort gegeben. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Petrus hat was erahnt und kapiert davon, dass in Jesus uns wirklich Gott selber erreicht. Dass Gott uns gut ist, dass er uns begnadigt, dass er die Schwierigkeiten, die wir haben in unserem Leben, überwinden kann und dass er sogar mit dem Tod fertig wird. Darauf zu setzen, sich darauf zu verlassen, das ist das, was die Bibel dann Glaube nennt. Alles, was da in der blauen Sprechblase steht, ist vielleicht schon genug, um als Glaube bezeichnet zu werden. Vertrauen, Gott vertrauen. Dem Johannesevangelium geht es immer wieder darum, zu diesem Gottvertrauen einzuladen. Es geht immer wieder darum, den Menschen zuzusprechen, dass es nicht mehr braucht als dieses Vertrauen, bei dem man nichts von sich selber erwartet und alles von Gott erwartet. Ups, das wollte ich noch nicht zeigen. Jetzt habt ihr ganz viel gehört über das Johannesevangelium und Gnostiker und so. Und es war alles irgendwie notwendig, um euch den Predigttext gleich zu präsentieren. Neben dem Johannesevangelium haben der oder die Schreiber des Johannesevangeliums an verschiedenen anderen Stellen in der Bibel Spuren hinterlassen. Es gibt 3 Johannesbriefe und es gibt die Johannesoffenbarung. Die heißen alle so, weil man davon ausgeht, dass die von den gleichen Autoren kommen. Unser Predigttext für heute steht im ersten Johannesbrief, im Kapitel 5, die Verse 11 bis 13. Und nach all diesen Vorreden möchte ich ihn euch präsentieren. Gott hat uns das ewige Leben gegeben. Und es ist sein Sohn, durch den wir dieses Leben bekommen. Wer mit dem Sohn verbunden ist, der hat das Leben bekommen. Wer nicht mit dem Sohn Gottes verbunden ist, hat auch das Leben nicht bekommen. Das hat eine gewisse Logik. Wenn da das Leben ist, und dann muss ich da andocken, um das Leben zu bekommen. Wenn ich diesen Connect nicht habe, dann habe ich eben auch dieses Leben nicht. Dies alles habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, ihr habt das ewige Leben, denn ihr glaubt an den Namen dessen, der Gottes Sohn ist. Ich habe mir lange überlegt, was es eigentlich mit mir und mit uns heute zu tun hat. Wir sind ja keine Gnostiker. In dem Brief geht es nämlich in der ganzen Zeit drum um diese Auseinandersetzung, ist Jesus Gottes Sohn oder ist es nicht und brauchen wir den, um das ewige Leben zu bekommen. Wir sind keine Gnostiker, aber vielleicht geht es uns auch so, dass wir denken, wir kriegen das wahre Leben, wenn wir vernünftig genug sind oder anständig genug, wenn wir alles kapieren, wie das gemeint ist in der Bibel und unser Bibelwissen vergrößern. Vielleicht halten wir Christsein für so eine religiöse Form von anständig sein. Vielleicht denken wir, dass der Mittelpunkt des Glaubens die Lehre Jesu ist und dass man da alles beachtet. Vielleicht der Aufruf zu einem Leben der Nächstenliebe und der Feindesliebe oder unser Engagement für die Schwachen, für die Schöpfung, für Gerechtigkeit, für Frieden und sowas. Vielleicht sehen wir Jesus vor allem als das Vorbild, dem wir nacheifern sollen. Und es ist alles auch gar nicht verkehrt und alles nicht unwichtig, aber alles auch nicht der Kern des Glaubens. Im Kern des Glaubens geht es nicht darum, was wir verstehen oder was wir tun oder was wir leisten. Im Kern geht es darum, dass wir uns schlicht und ergreifend Jesus anvertrauen, dass wir glauben. Dass wir kapieren, dass es wahres, echtes Leben nur bei ihm gibt, der uns das Leben, unser physisches Leben gegeben hat und der uns in Jesus nochmal in anderer Qualität Leben schenken möchte. Im Kern des Glaubens geht es darum, dass wir an Erlösung glauben, an eine Lösung, die wir nicht selber finden müssen, an Rettung, die wir nicht selber produzieren können. Jesus hat alles Notwendige getan, Schuld und Sünde, Tod und Teufel, alles, was uns trennen kann von Gott und heilem Leben, ist besiegt und erledigt durch Gott, der in Jesus Mensch geworden ist, bei uns gelebt hat, für uns gestorben ist, an Ostern wieder auferweckt worden ist und lebt. Er und nur er ist der Garant dafür, dass wir immer wieder neu und nach diesem Leben dann auch endgültig und vollständig auferstehen und leben können in einer heilen Welt und in einem Zustand, wo wir selber ganz heil sind, ganz in Gottes Gegenwart, ganz im Licht, selig. An Gott können wir einfach nichts ändern. Und Gott liebt uns und wir können nichts dran ändern. Seine Liebe können wir uns nicht verdienen, müssen wir uns auch nicht verdienen. Wir können sie auch überhaupt nicht verspielen. Wir können uns ihr nur öffnen oder verweigern. Wir können uns mit dem liebenden Gott durch Jesus verbinden und dadurch Anteil an seinem Leben bekommen oder wir können es lassen. Ganz am Ende der Bibel, in den letzten zwei Kapiteln der Offenbarung, wird ein schönes Bild gezeichnet von diesem zukünftigen Leben in einer neuen heilen Welt. In dem neuen Jerusalem wird großartig beschrieben, tolle Stadt, alles schön und gut. Sie hat eine Stadtmauer und sie hat Stadttore, aber alle Stadttore, die eigentlich dazu dienen, zuzumachen, damit niemand Falsches reinkommt oder alle drinbleiben, wie auch immer, alle Stadttore dieser Stadt stehen offen. Das finde ich ein ganz schönes Bild. Offene Tore. Jeder kann rein. Die Tür zum Himmel steht für uns alle sperrangelweit offen. Du und ich, wir können da durchgehen, um dort zu leben, um an Gottes Leben Anteil zu bekommen. Wir können wählen, da reinzugehen, Gottes Himmel oder in unserer Hölle leben. Und wir werden bekommen, was wir wollen. Ich habe gedacht, am Ende dieser Predigt, und da sind wir jetzt tatsächlich angelangt, wäre es vielleicht schön, in einer besonderen Weise unseren Glauben an diesen Jesus zu bekennen. Und wir wollen das tun, indem wir zusammen singen, I believe in Jesus. Und ich will euch bitten, dazu aufzustehen.